Music was my first love as den Thema vom Mond um 100,7. Haudelo beschäftigt meist beim Copyright, a wie beim Copyright weitergeht. Froh as, wat blit dem Copyright, eng säfte Strof, weil gerade mit 24 Takes gaufen um enger Buchs proposiert, as scho war, en dode lang erhofften Präzedenzfall. Mi wat blit do dem Copyright oder direkt enger ganze Industrie, wann Digitalisierung de Copyright am Fong überflüssig mischt, antworte nur direkt mam Joachim Fontaine.
Diesmal waren es keine Autogramme. 1000 Unterschriften aus ganz Europa, allesamt von Künstlern, darunter Udo Lindenberg, Helene Fischer und Coldplay. Die Petition ging im Sommer dieses Jahres an EU-Kommissionspräsident Juncker. Eine solche Protestwelle hatte die Musikindustrie noch nicht erlebt. Und das, obwohl sie in den vergangenen 20 Jahren eine Krise nach der anderen durchmachen musste und sich noch lange nicht erholt hat. Die Digitalisierung hat die Branche durchgeschüttelt. Sie hat Künstler ruiniert, Plattenlabels entmachtet. Sie hat altbewährte Geschäftsmodelle zerstört und neue Unternehmen reich gemacht. Jetzt endlich konstatierte Karel Barak, der bei der EU für die Kulturförderung zuständig ist, die Künstler waren lange zu leise und die Musikbranche zu zerstritten. Jetzt kämpfen sie gemeinsam. Der Hintergrund ist recht simpel. Egal ob E-Mails, Hyperlinks, Downloads oder das Streamen von Musik und Filmen, fast alles, was im Internet kursiert, basiert auf Kopien. Die digitale Kopie ist Voraussetzung für all das, was das Internet vermeintlich oder tatsächlich leisten kann. Von coolen Ideen und glorreichen Idealen ist dann schnell die Rede, von ständiger Kollaboration und Rekombination von Informationen, von einer Kultur des Austauschs und des Teilens. Sie alle kommen ohne Kopien nicht aus. Nur was da so alles kopiert wird, dafür gibt es Urheber und spätestens dann, wenn es beim Kopieren ums Geschäft geht, um kommerzielle Nutzung und Verwertung, pochen immer mehr auf ihr Recht, wollen urheberrechtliche Fragen geklärt sehen. Fragen, die alles andere als einfach zu beantworten sind. Warum bitte sehr soll es nicht möglich sein, wo heutzutage in jeder öffentlichen Bibliothek ein Fotokopierer steht, auch Musik zu kopieren? Und wenn ich Satellitenfernsehen in meinem Urlaubsland schauen darf, warum dann bitte nicht auch in meinem Laptop? Und dann immer wieder die leidige Frage, warum YouTube bestimmte Inhalte sperrt. Muss denn der Internetprovider für Inhalte haften, für die irgendwelche kriminelle Nutzer verantwortlich sind? Der Briefträger haftet ja auch nicht für einen Drohbrief, den er einem in den Briefkasten wirft. Fragen über Fragen, mit Antworten, die lange Zeit auf nationaler Ebene mehr oder minder elegant geklärt wurden. Und dabei ging es längst nicht nur um Missbrauch und Piraterie, die dank Copyright oder Urheberrecht verfolgt werden konnten, vor allem aber durch neue Musikstrategien so weit ausgemerzt, dass die Umsätze der Musikbranche jetzt endlich wieder steigen. Wie kompliziert das sein kann, zeigt allein schon, dass in diesem Sommer die höchste Rechtsinstanz Deutschlands, das Verfassungsgericht in Karlsruhe und demnächst vielleicht auch das Europäische Gericht in Luxemburg, sich zwischen großen Themen wie Atomausstieg und Rechten für die Opposition Sorgen um Frau Musiker gemacht hat. Anlass für die Klage vor dem Gericht waren 2 Sekunden Musik. Geklagt hatte die Band Kraftwerk gegen den Rapper und Produzenten Moses Pelham, der aus Kraftwerks Original 2 Sekunden als Endlos-Loop verwertet hatte. Was da auf den ersten Blick, Zitat, wie eine Privatfeder aus Absurdistan daherkommt, barg wesentlich mehr Zündstoff und grundsätzliche Fragen. Wenn ein DJ oder Rapper Samples nutzt, also Kopien des Originalsounds, dann verletzt er möglicherweise gleich 3 verschiedene Rechte. Das Urheberrecht des Komponisten und womöglich Textdichters, dann das Leistungsschutzrecht der Musiker, die da spielen, und drittens das Recht des Tonträgerherstellers an diese Aufnahme, in die er ja investiert hat. Die Bundesverfassungsrichter entschieden, dass das nicht der Fall sei. Sampling ist kein Plagiat, sondern, da in dieser Kunstform des Hip-Hop eben üblich, Kunst. Weil Hip-Hopper nun mal nicht das Original nachspielen, was sie zwar auch könnten, sondern eben das kreativ kopierte Original nutzen. Und damit falle der von Moses Pelham produzierte Song unter den Schutz der Kunstfreiheit. Selbst ältere Songs bleiben, wenn sie ein Evergreen sind, lange eine lukrative Sache. Noch 2012 brachte Yesterday von den Beatles über 19 Millionen Pfund Einnahmen pro Jahr. Ein Grund mehr für Sir Paul McCartney, der zwar schon der reichste Musiker der Welt sein soll, die Rechte an den Beatles-Songs für sich zurückzufordern. Walking on Sunshine, einer der erfolgreichsten Titel in der Werbung, eine, Zitat, der Kronjuwelen der EMI, brachte Katrina and the Waves seit 2010 Werbeeinnahmen von 1 Million Pfund jedes Jahr. Die Einnahmen teilten sich die vier Musiker auf. So einträchtig geht und ging es allerdings nicht immer zu, wenn es ums Teilen geht. Weshalb da noch viele nachhelfen. Juristen etwa, die an Schadensersatzforderungen kräftig mitverdienen. Ihrem drohenden Abmahnwahn in Zeiten des Internet hat die Gesetzgebung erst vor kurzem einen Riegel vorgeschoben. Wenn's um Prozente und Tantiemen geht, reden auch lange schon GEMA, SACEM und ihresgleichen mit. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris die erste Verwertungsgesellschaft gegründet wurde. Anlass war ein Streit in einem Café übrigens. Ein Komponist weigerte sich damals, sein Zuckerwasser zu bezahlen, weil die Kaffeehausmusiker seinen Chanson spielten, ohne dass er einen Centime dafür bekam. Heute geht es um mehr, um zig Millionen Einnahmen, die von Rundfunkanstalten, Konzertagenturen, Kirchen, Diskos, Ausflugsdampfern oder sogar Kindergärten eingenommen werden. Wer da Happy Birthday singt, riskierte bis vor kurzem noch einiges. Happy Birthday war keine Public Domain, im Gegenteil. Der Musikverlag Chappell verdiente noch bis in die 1990er Jahre jährlich mehr als 500.000 Pfund an den Tantiemen. Längst nicht alle Künstler sind mit diesem aggressiven Vorgehen einverstanden. Bekanntlich muss man sich seine Haltung auch leisten können, wenn man andere verklagt oder ihnen die Nutzung seiner Musik verbietet. Und in Zeiten des Internet ist klar, dass man beim jungen Publikum mit Abmahnungen, Internetsperren und Verboten nicht weit kommt. Andere Lösungen mussten her. Man hatte sie ja auch schon Mitte der 60er Jahre gefunden, als die Tonbandtechnik Privatkopien ermöglichte oder in den 70ern, als das Radio sich weigerte, die Urheber und kreativen Köpfe zu beteiligen. Das Senderecht schuf damals Abhilfe. Als in den 90er Jahren Musik-CDs populär wurden, wurde schon wieder millionenfach illegal kopiert, erst recht als das schnellere Internet Downloads und File-Sharing großer Datenmengen möglich machte, mussten neue Lösungen her. Mit Verboten kam man dagegen nicht an. Faire Angebote über Webshops waren eine Lösung und für die letzten Zögerer heißt der Slogan der Branche Convenience. Wer, wie früher, seine Musik überall, wo er will, hören kann, im Handy, auf dem Rechner, auf seiner Hi-Fi-Anlage, der wird auch dafür zahlen. Seit ein paar Jahren wird das Streaming populärer, Musik und Videos hören und anschauen, ohne sie auf der Festplatte zu speichern. Immer mehr schwimmen mit dem Stream. Im Sommer 2015 überschritt in Deutschland die Zahl der Streams erstmalig 1 Milliarde, Tendenz steigend. Spotify, Deezer, Napster und Co. bieten gegen eine Grundgebühr beliebig viel Musik aus zig Millionen Titeln. Aber der Erlös für die Musiker war bei den meisten so katastrophal gering, dass Plattformen wie Bandcamp und Idagio den Musikern wesentlich bessere Konditionen garantieren wollen, nach dem Vorbild des fairen Handels in dritte Weltläden. Bei den großen Plattformen müsste ein Titel 4,2 Millionen Mal laufen, hat ein amerikanischer Datenjournalist errechnet, um für den Künstler den Erlös von $1,260 zu erbringen, der dem amerikanischen Mindestlohn entspricht. Google und YouTube scheinen sich darum wenig zu scheren. Getarnt als Bildungsinitiative für die Menschheit, startete Google eine Scan-Orgie und stellte am Copyright vieler Länder vorbei in Google Books zigtausende Seiten Literatur ins Netz. YouTube, heißt es, habe bei einem Song, der 900.000 Mal abgespielt wurde, nur $13 ausgezahlt. Zitat, in einer Welt, die von YouTube dominiert ist, ist es unmöglich für Künstler, ihre Kunst zu betreiben, schrieb der Rockmusiker Nikki Sixx höflich, aber bestimmt in einem offenen Brief an Larry Page, den Chef von Google. Natürlich weiß YouTube, wie es kontern kann. Wer sonst erreicht schon mehr als 1 Milliarde Menschen? Und wer von den kostenlosen Nutzern würde diese Musik tatsächlich hören, wenn er sie bezahlen müsste? Und nur so haben Nachwuchskünstler eine Chance, wenn die Hürden möglichst niedrig sind. Der Brief nach Brüssel war nicht umsonst. Und nicht nur EU-Kommissionspräsident Juncker, auch Günther Oettinger, der Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, haben ihn gelesen. Die Zähmung der Giganten wurde im August beschlossen. Für Google, Facebook, Twitter und YouTube brechen in Europa härtere Zeiten an. Der Schutz von Online-Inhalten soll in der EU 20 Jahre lang gelten. Also länger noch als in vielen Ländern, wo er meist nur ein Jahr vorhält. So lange können Autoren und Verlage klagen, wenn sie im Netz Inhalte entdecken, für die sie kein Entgelt bekamen. Nicht die technische Machbarkeit, nicht die Bequemlichkeit, nicht die Gratismentalität diktiert die Maßstäbe, sondern die künstlerische Freiheit, die kulturelle Vielfalt, die dem Urheber, dem kreativen Menschen ermöglicht, von seiner Arbeit zu leben und nicht bloß knapp zu überleben.
Und das war eine Emission von Joachim Fontaine.